Sportcast Move It RLP ist ein Podcast des Pädagogischen Landesinstitutes Rheinland-Pfalz.
So, dann dürfen auch wir Sie ganz herzlich begrüßen. Ich habe vorhin schon gesagt, als ich hierher kam, ich kenne einige von Ihnen, von euch jetzt von den letzten Veranstaltungen. Es bildet sich so eine Bubble. Schule der Zukunft, Schule derer, die sich gerne fortbilden, die interessiert sind am Neuen. Und einfach nochmal, damit dann auch jeder weiß, wer ich bin. Ich bin der Sebastian, Schulleiter in Siebeldingen und habe das große Privileg, zusammen mit dem André diese ganzen Move It RLP-Ideen umzusetzen und unter anderem den Sportcast.
Ganz genau. Und im Rahmen des Sportcastes haben wir uns gedacht, wir haben jetzt mehrere Sportcast-Folgen schon aufgenommen. Da haben nur wir zwei gequatscht die ganze Zeit und haben gedacht, wir machen heute einfach mal alles anders. Wir nehmen ein bezauberndes Publikum dazu. Wir laden uns nicht ein, wir laden uns direkt zwei Gäste ein und führen das Gespräch, zeichnen das auf, sodass halt ganz viele Menschen das auch nochmal nachhören können. Wir möchten gern nochmal einfach so eine kleine Vorstellungsrunde starten. Und eine Sache, die mich immer schon interessiert hat, ist tatsächlich: Was macht eine Abteilungsleiterin oder Referatsleiterin in der Abteilung 4b Ministerium? Ich habe mir das immer so ein bisschen so vorgestellt, also wenn der Minister der Schulleiter ist, dann sind Sie die Klassenleiterin der 4b. Was genau macht man da eigentlich so? Das ist meine Frage.
Ja, tatsächlich, das frage ich mich manchmal auch, hätte ich beinahe geantwortet. Tatsächlich ist es so, dass die Abteilung 4b, also für all diejenigen, die das nicht wissen, wir sind eine sehr große Abteilung. Bei uns sind die Grundschulen, die Realschulen plus die integrierten Förderschulen, die Förderschulen. Jetzt habe ich hoffentlich alle vier Schularten ordentlich in der Reihenfolge nochmal gesagt. Bei uns ist das Thema Sprachförderung, das Thema Inklusion, das Thema Bildungsgerechtigkeit, wo sich einmal das Start-Chancen-Programm darunter verbirgt, aber auch das Thema Schule der Zukunft und das Sport- und Verkehrserziehungsreferat. Das heißt, tatsächlich kann man sich das so ein bisschen vorstellen, der Minister ist derjenige, der die politische Richtung vorgibt, die Staatssekretärin Frau Bettina Brück, das ist unsere Amtschefin, die ist diejenige, die dann die Arbeiten auch koordiniert und das kommt dann direkt erstmal zu mir. Ich bin tatsächlich diejenige, die so das Bindeglied ist zwischen den Referatsleitungen, wie jetzt Frau Kaul und Herr Stolt im Sportreferat. Und wir bearbeiten zusammen das, was die politische Richtung ist, aber wir sind natürlich auch die fachliche Expertise. Das heißt, Frau Stock, die ja heute auch da ist aus dem Grundschulreferat, Frau Tanzmann, Frau Göbel ist auch da, Entschuldigung, Frau Göbel aus dem Grundschulreferat, Frau Tanzmann aus dem Förderschulreferat. Das sind alles diejenigen, die die fachliche Expertise aufbereiten, die dem Minister sagen, wenn der sagt, jetzt wollen wir XY machen, dann sagen, ja, wenn wir X machen, passiert das, wenn wir Y machen, passiert jenes, sodass die Politik entscheiden kann. Man denkt sich ganz häufig, was ist denn da so den ganzen Tag los, weil bei Ihnen in den Schulen nicht so viel ankommt, was so tagtäglich bei uns los ist. Wir bereiten auch den Landtag vor, wenn das Plenum tagt und unser Minister dann entsprechend mit Anträgen in das Plenum geht. Also wenn beispielsweise eine Fraktion sagt, wir möchten gerne, dass die Schule abgeschafft wird und er dann vorbereitet ist. Der Bildungsausschuss tagt alle vier Wochen. Das heißt, wir haben also auch sehr viel fachliche Vorbereitung für die politischen Gremien. Es ist uns selten langweilig.
Vielen Dank dafür. Also gerade ist für mich eine Illusion zerplatzt, dass die Menschen im Ministerium gar nichts schaffen. Aber
man glaubt es immer, ne? Oder man denkt es, weil man draußen so wenig sieht. Aber all diejenigen, die von Schule zu uns kommen, merken schon, da ist der ganze Tag ganz gut was los. Und auch, ich sag mal, Presse ist nichts, was lange angekündigt mit langer Bearbeitungszeit auf uns zukommt.
Lieber Christian, hier im Publikum sitzt jetzt schon das zweite Mal jemand, der hier ist, weil er so einen kleinen Fangirl-Moment hat. Ja, weil du ja wirklich über die Landesgrenzen hinaus dafür bekannt bist, Gas zu geben und eben genau diese Sache, die Wissenschaft, in die Praxis zu bringen. Aber wie wird man denn eigentlich Professor für Bewegungs- und Sportpädagogik und promoviert zum Thema, ich lese es ab, damit ich es nicht falsch sage, kognitive Effekte regelmäßiger Bewegung im Schulalltag?
Okay, danke. Bist du das Fangirl?
Nein.
Okay. Ich bin's auch nicht.
Ja, wir finden es noch raus. Danke. Noch nicht. Okay. Gut. Also.
Muss ich mich outen, ne?
Super. Ja, ich hätte in die Richtung jetzt getippt. Okay, wollen wir mal schauen, dass da möglichst viele noch dazukommen. Na, wie wird man das? In dem Sinne habe ich mich immer schon sehr viel für Kinder und Jugendliche interessiert. Meine Kollegen haben immer gesagt, du bist so ein Spiele-Gott, du hast immer tausend Sachen im Kopf, wie man Spiele spielen kann. Und das war, glaube ich, so ein Aufhänger erstmal für mein Studium, zu sagen, ich war schon immer sportlich, ich will was mit Sport machen, aber bestenfalls macht man noch was dazu. So war das zumindest an meiner Heimuni in Chemnitz, wo ich studiert habe, dass man zwei Fächer dann hat und Sport und Pädagogik sich gut ergänzt, war mir damals aber auch noch nicht so klar. Übrigens habe ich mit Sport BWL angefangen, BWL ein Semester. Also spätestens, wo man im Rechnungswesen dann umgedreht gerechnet hat, Plus ist Minus und Minus ist Plus, habe ich gesagt, ich steige da aus, das verstehe ich nicht. Pädagogik lag mir mehr, das habe ich dann gleich gemerkt. Und dann ist es irgendwie so, das Studium ist zu Ende und man hat trotzdem noch irgendwie Lust auf Wissenschaft. Man will einfach sich weiter noch entwickeln, man will noch Dinge ergründen, wie man auch richtige Zusammenhänge dann selber analysieren, verstehen kann. Wobei das eigentlich im Studium auch schon tatsächlich als Kompetenz entwickelt werden muss. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf das Thema bewegte Schule gestoßen an der Uni Leipzig, meine Ex-Chefin. Und wir hatten dann ein ganz interessantes Gespräch, weil ich gesagt habe, ich würde da gern weitergehen, ich würde gern einfach auch eine Doktorarbeit schreiben. Und sie hat tatsächlich immer nur eine Frage im Kopf gehabt, kannst du mir helfen? Und zwar brauche ich Hilfe. Wir wissen relativ gut, was bewegte Schule kann, wir wissen das aber nur aus subjektiven Einschätzungen. Was bedeutet? Die haben schon jahrelang von Eltern immer wieder die Auskünfte, wenn Kinder sich in der Schule viel bewegen, ist das in jeglicher Hinsicht besser. Das ist das, was Eltern sagen. Wir wissen aber auch, dass Eltern die Kinder oft überschätzen. Ja? Der zweite Punkt ist, Zensurendurchschnitte waren besser. Aber wir wissen auch, dass Zensuren sehr, subjektiv sind, wie Zensuren so gegeben werden. Das geht natürlich über die Ländergrenzen hinweg, dann wird es noch wilder. Und die hat gesagt, also wir können das machen, wenn du ein Verfahren findest, was irgendwie bildgebend ist, was die bewegte Schule unterstützt. Und sie hat da nicht so viel Ahnung gehabt, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, was das bedeutet. Sie hat ja irgendwie geträumt, dass wir Kinder ins MRT geben und alle Kinder untersuchen können, die in der bewegten Schule sind. Aber das ist ethisch und vor allen Dingen finanziell ist das nicht umsetzbar. Aber ich bin dann losgezogen, habe ein paar Mediziner, Kinderärzte angeschrieben und wir haben dann ein Verfahren gefunden, ich kürze das ein bisschen ab, was tatsächlich funktioniert, was tragbar ist und den Kindern auch nicht wehtut. Und damit sind wir in die Schule gegangen. Und so haben wir ein objektives Verfahren gefunden, wie man regelmäßige Bewegungen auch objektivieren kann, in dem Sinne, dass man eben jetzt nicht nur sagt, okay, der sagt das so und der schätzt vielleicht so ein, sondern es waren verlässliche Parameter. Da ging es um Sauerstoff, da ging es um Gewebeoxygenierung, wie durchblutet sind die Kinder in verschiedenen Bereichen. Und da bleibe ich an der Stelle vielleicht erstmal stehen. So hat man seine Doktorarbeit dann darüber geschrieben. Und der Weg zur Professur, ja, ist viel Glück und Geschick, sage ich mal. Da muss sich dann was ergeben. Und wenn die da Lust drauf haben, auf was Innovatives mit dem guten Know-how und es passt gerade. Und ich sage, Bewegung und Pädagogik vor allen Dingen, das ist ein Feld, was extrem wächst. Ich bin wieder erschreckt. Ich habe ganz viele Freunde in meinem Umfeld, denen ging es früher richtig gut. Die sind alle so in der Autobranche. Also ich kriege das wirklich live mit. Die immer wirklich tatsächlich gut unterwegs waren und ohne Sorgen, die haben jetzt andere Probleme. Aber ich sehe, wie die Pädagogik immer wichtiger wird und ich bin sehr froh darüber und das werden wir heute auch besprechen. Und endlich gucken wir mal besser hin und dann braucht es eben Leute wie uns, wie euch, die tatsächlich Wissen haben, Wissen transportieren und einfach die Dinge auch ansprechen und machen, hoffentlich.
Vielen Dank. Ich habe direkt eine Frage an dich und zwar brauche ich so einen kleinen Spoiler. Wir haben nächste Woche bei mir in der Schule Studientag zum Thema Digitalität. Da geht es um Bildungsportal, KI und sonst was. Und wir haben uns aber fest vorgenommen und ich freue mich mega drauf, beide Seiten der Medaille zu beleuchten. Und die andere Seite der Medaille, Digitalität, ist für mich Bewegung. Und es ist der Wahnsinn, dass wir dich gewinnen konnten, im März für uns, für 2-3 Schulen einen Studientag zu machen. Und ich hätte gerne einen kleinen Spoiler von dir. Und zwar, wie würdest du sagen, im Rahmen der vielfältigen Aufgaben von Schule, warum jetzt auch noch Bewegung in den Fokus nehmen?
Kleiner Spoiler, das ist so, ich habe schon gedacht, dass die Frage kommt. Wie fasst man das kurz zusammen? Vielleicht, fange mal mit einer Beobachtung an. Ich habe in meiner Familie natürlich viele, die in die Schule gehen. Ich bin mit ganz, ganz vielen Schulleiterinnen und Ex-Studenten und vielen in Kontakt. Und ich merke über die Social-Media-Kanäle und ich merke natürlich auch im Real Life, sage ich mal, wie viele von der Schule kommen und einfach platt sind. Und das geht mir nahe. Weil da komme ich wieder als Pädagoge und sage, ich verstehe es nicht so richtig, weil ich, wenn ich aus der Hochschule komme und mit meinen Studierenden ein cooles Seminar, dann beflügelt mich das eher. Und ich glaube, die Studierenden auch, die sagen, wir haben heute was Cooles dazugelernt. Wir haben da Lust, weiter nachzuschauen. Und ich möchte gern, dass nicht die, die aus der Schule kommen, egal ob Schülerinnen, Schüler oder eben Lehrkräfte, dass die einfach erstmal 2 Stunden Platz sind und erstmal nichts mehr geht. Dann frage ich mich umgedreht immer, was machen wir eigentlich dort, damit wir denen die Energie so saugen? Ich möchte, dass wir Energie kriegen und ich will jetzt natürlich den Move zur Bewegung hinbekommen. Ich weiß, dass über Bewegung wir in vielerlei Hinsicht, psychologisch und auch physiologisch, und das werde ich heute auch nochmal deutlich machen, dass wir da mehr Lernbereitschaft erzeugen können. Und das ist eine Grundlage, die sollten wir immer auf dem Schirm haben, die sollten wir nutzen. Und ich glaube, dass das in meisten Fällen überhaupt nicht so klar ist und auch überhaupt nicht gut gelebt wird. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir schon mal einen Effekt geschaffen, der auf jeden Fall sich nicht negativ auswirkt, sondern eher in die positive Richtung geht. Und damit würde ich tatsächlich anfangen und sagen, okay, es muss eine Grundlage sein. Es ist nicht nur unser Grundbedürfnis, sondern es muss tatsächlich bei all der Belastung, die wir haben in Schule für alle, die dort wirken, ja, muss es ein rhythmisierendes Element sein, das wir tatsächlich immer wieder drin haben, um langfristig nicht wirklich auf Energielevel 0 zu laufen. Ja? Weil es kann ich versprechen, wenn wir das nicht drin haben, mit dem Blick auf die Kinder, wie sie sich heute bewegen, letztendlich geht es den Kindern gut, geht es uns Lehrkräften gut. Geht es uns Lehrkräften gut, geht es den Kindern gut. Also wir müssen aus diesem vielleicht Teufelskreis, der entsteht, wenn wenig Bewegung oder gar keine drin ist, so eine Art Engelskreis gestalten, dass wir sagen, wir ziehen uns ins Positive und dann wird es auch wirken. Und das ist vielleicht eine zentrale Message an der Stelle, die hier Platz findet.
Okay, wunderbar. Vielen Dank schon mal dafür. Ich habe aber jetzt noch eine Frage an dich, lieber Elke. Du hast ja gerade schon gesagt, in deiner Funktion als Klassenleitung der 4B hast du eigentlich den ganzen Tag ganz gut zu tun. Und trotzdem ist es ja auch dir ein Anliegen, dass Bewegung ein wichtiges Thema auch in den Schulen sein soll. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht. Warum steht es ganz weit oben auf der Agenda?
Ja, das steht deswegen oben. Ne? Die Frage eben war ja von Sebastian auch noch. Ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, ist, dass eine Selbstverständlichkeit wird. Ich sag mal, auch unsere Schulklasse 4b hat ein ähnliches Problem, dass wir alle den ganzen Tag am PC sitzen, unter Hochdruck arbeiten. Ne? Also alle sind unsere Schultern immer stärker hochgezogen. Ich gucke mal zu den Kollegen bei der ADD. Da ist es genauso am besten noch den ganzen Tag so telefonieren und nebenbei tippen. Das heißt, das haben wir ja alle. Und was so ein bisschen das Thema ist, es gibt eine Autorin, Karin Kuschek, die sagt immer, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, uns allen ist das bewusst. Und ich meine wahrzunehmen, dass es ganz wichtig ist, dass man ein Handlungsrepertoire hat, in dem man sich sicher fühlt, das eingebaut ist im Tag. Es geht nicht um ein Add-on, also jetzt auch noch Bewegung, sondern das, was wir tun. Und da haben wir ja ganz viele Elemente in Schule ja auch schon gehabt, die uns alle nochmal in Erinnerung zu rufen will. Das, was gesagt wurde, ist einfach das Wichtigste, ne? Es wird immer mit dem Begriff von Wellbeing momentan ja nach außen gegangen. Und ich glaube, wie schaffen wir das? Wie füllen wir diese Begriffe? Übrigens auch etwas, was meine Kolleginnen und Kollegen in wirklich großartiger Arbeit mit mir gemeinsam immer versuchen, in Schule das reinzubringen, was tatsächlich auch hilft, was wirkt und was am Ende des Tages für die Kinder gut ist, aber dann natürlich auch für die Lehrkräfte. Und dann haben wir eine Wechselwirkung, die einfach positiv ist. Also nicht ein auch noch, sondern ein selbstverständliches, wir setzen das um und haben da ein Handlungswissen.
Wunderbar. Ich kann vielleicht auch nochmal im Namen der ganzen Schulsportgemeinschaft sagen, dass wir auch ganz froh sind, in deiner Klasse zu sein. Christian, ich habe aber dann noch eine Frage an dich. Und zwar nehmen wir das, glaube ich, alle wahr im Schulalltag. Das Thema Lernen, Bewegung, das gehört zusammen. Und das auch schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich. Da ist sich die Wissenschaft ja ausnahmsweise mal komplett einig. Und trotzdem läuft es im Alltag nicht so richtig. Nicht so wahrnehmbar, wie man sich das vielleicht wünscht. Und da würde ich gerne von dir wissen, wo siehst du da so die Haupthindernisse und eigentlich vielleicht noch lösungsorientierter, was können wir, auch wir alle als Kollektiv tun, damit das sich verändert?
Okay, also hier habe ich auch wieder mehrere Ansätze. Wollen wir mal schauen, dass wir vielleicht die wichtigsten oder den wichtigsten hier bringen. Warum läuft es nicht so richtig? Ich würde euch gerne mal in Schulen geben, wo es läuft. Tatsächlich habe ich da ein ganz gutes Gefühl, weil man die auch eng begleiten und weil da eben einige Schritte schon weitergetan wurden. Das ist gut, das muss man erstmal sagen, sonst stehen jetzt hier einige auf und protestieren und sagen, hey, bei uns läuft es da eigentlich ganz gut, wir wollen noch mehr. Wenn man aber einen hohen Anspruch hat, und den habe ich auch, dann guckt man drauf und sagt, okay, es könnte natürlich noch viel besser, noch generell, also übergreifend viel umfangreicher sein und qualitativer, was da gemacht wird. Ich glaube, ein Punkt, den wollte ich natürlich heute mehrmals betonen, wenn wir sagen, auch noch, mein Wunsch ist es immer, weil da haben wir viele Effekte auf unterschiedlichen Leveln und Ebenen, mein Wunsch ist, dass wir die Kinder und Jugendlichen mehr einbeziehen. Weil die Lehrkraft immer zuerst denkt, was muss ich jetzt auch noch organisieren? Ich sage nein, wir müssen es nur strukturieren. Die Schülerinnen und Schüler, die helfen euch. Wir müssen bloß die richtigen Impulse geben. Das heißt, natürlich denen zeigen, wie sowas geht, über einen kleinen Zeitraum, mehrere Wochen und dann abgeben. Das wird euch helfen, weil sie praktisch dann lernen, wie sie ihren Schulalltag bewegt mitgestalten, wie sie überhaupt partizipieren können und euch auf jeden Fall auch unterstützen. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Das ist eine Gelingensbedingung. Und dann vielleicht ein Fehler, den viele machen, und da muss man sich immer hinterfragen. Ich glaube, viele, die hier sitzen, wenn ich jetzt richtig informiert bin, klar, sind alle irgendwo in der Schule aktiv, sind alle Lehrkräfte. Und da lief in der Schule früher sehr wahrscheinlich relativ viel richtig und gut. Sie sagen, es hat mir gefallen, das ist ein schönes Setting, das ist mein Beruf, habe ich sofort gespürt, ich will das machen. Sie sind hoffentlich auch glücklich darüber, dass sie das tun. Bloß die Schülerinnen und Schüler, die Sie haben, die allergrößte Mehrheit, die wird später keine Lehrkraft. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. So. Und wir machen so ein bisschen den Fehler, ich glaube einige, die unterrichten so oder die gestalten Schule so, wie sie das früher erlebt haben. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Und ich persönlich würde jetzt kein Schülerinnen und Schüler sein, weil ich finde es total schwer gerade. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir so ein Gerät haben, was uns ständig ablenkt. So. Das bedeutet, alle, die sie jetzt unterrichten, die kennen die Welt ohne Smartphones, ohne digitale Medien nicht. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Das heißt, das ist für uns schwer irgendwie zu transferieren, zu sagen, okay, ich muss das erstmal annehmen, dass die mit diesen Dingern noch aufwachsen. Ich will den Appell dahin richten, dass man sagt, ich kann das jetzt nicht so machen, wie ich das früher hatte, weil die Bewegungs- und Erfahrungswelt unserer Kinder und Jugendlichen ist eine andere. Das heißt, ich muss andere Wege gehen, weil so, wie das bei mir vielleicht früher gut lief, so wird es nicht mehr gut laufen, weil die sich viel weniger zum Beispiel bewegen. Und das heißt, Probleme, die kommen, ich habe Schmerzen, ich kann mich nicht konzentrieren, die sind viel prominenter als die bei uns der Fall waren. So, das muss man erstmal annehmen und das heißt, wir müssen es umgestalten, wir müssen anders herangehen als das, was wir vielleicht kennen. Und das ist schon eine mega Herausforderung, weil man muss sich eben besser und gut reinversetzen und einfach auch neue Dinge ausprobieren. Und dann erreichen wir die Kinder und Jugendlichen besser und das ist unsere Verantwortung auch. Und deswegen ist das die Basis, die wir hinbekommen müssen. Es geht gar nicht um, kann ich das machen? Ist das vielleicht cool? Wird denen das gefallen? Ich gehe den Schritt und sage, wir haben die Verantwortung, das zu tun, weil wenn wir die ganze Zeit sitzen lassen und meine Studierenden wissen immer, beim André sitzen wir nicht 45 oder 90 Minuten und genauso wenig kann ich nicht die ganze Zeit über Bewegung sprechen. Wir werden uns heute natürlich auch bewegen, aber wir müssen es irgendwie leben, wir müssen es tatsächlich einbauen, wir hatten es gerade, weil die halten das gar nicht mehr aus und wir sind dafür verantwortlich und das müssen wir uns annehmen und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der erstmal stehen muss.
Bevor wir jetzt gleich zu unserer Abschlusskategorie kommen, indem wir nochmal so ein paar Statements sammeln, hätte ich gerne einen kurzen Appell von unserer Klassenlehrerin. Und zwar würde ich das total gerne aufgreifen, was du gerade eben gesagt hast. Wir haben ja jetzt hier die sitzen, die eben nicht gucken, was ist alles blöd, was ist alles dumm, was läuft alles nicht, sondern wir haben hier unglaublich viele intrinsisch oder extrinsisch motivierte Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeiter des Ministeriums, des PLs, der ADD sitzen. Und die wollen etwas verändern. Die wollen aus welchen Gründen auch immer das, was du gerade genau gesagt hast, diesen alten Standard ändern, auffrischen und Neues kreieren. Was würde unsere Klassenlehrerin, was würde unsere Abteilungsleiterin uns als Appell mitgeben, damit wir dann vielleicht auch die wir da mitnehmen sollen, einfach nochmal motivieren können?
Ja, ist genau richtig, was du sagst. Alle, die hier heute hier sind, das sind diejenigen, die wollen, die ganz viele Ideen haben und auch immer über die Impulse sehr dankbar sind. Und natürlich kann ich das gut verstehen, die Zeiten sind sehr anders. Ich habe 1990 begonnen zu studieren. Wir hatten damals in Landau schon die Vorlesung Veränderte Kindheit. So, jetzt lachen gerade ein paar, die sich wahrscheinlich erinnert fühlen. Jetzt muss ich aber sagen, wie wäre denn heute das Stichwort? Ne? Und ich glaube, das Thema disruptive Entwicklung, das versteht man dann, wenn man jetzt wirklich sich anguckt, was gesellschaftlich und dann dadurch natürlich auch in den Klassenzimmern passiert. Und deswegen freue ich mich über all diejenigen, die sagen, ja, das ist so, wir können das auch jetzt nicht ändern, also weil wir haben ja auch viele positive Effekte, siehe heute der Podcast, der dann einfach ins Land gegeben werden kann. Und diese positiven Effekte nutzen wir. Und wir nutzen das, um damit diejenigen auch mitzunehmen, die, und das kann man auch gut verstehen, erstmal mit Vorsicht draufschauen und sagen, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Wie sollen wir denn damit umgehen? Und ich glaube, diese vielen positiven Beispiele, die hier zusammenkommen, die muss man zeigen. Das ist etwas, was uns immer wichtig ist. Wir hatten gestern eine Veranstaltung in Andernach, wo Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ausgezeichnet wurde. Und da ging es uns auch mal um das Thema sichtbar machen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz klar tun müssen. Sichtbar machen dessen, was gut ist, was funktioniert. Dieses What works, das muss man viel stärker nach vorne stellen, weil wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen drauf getrimmt sind. Ich weiß nicht, mit was es zusammenhängt, ob das wirklich ein bisschen die deutsche Seele ist. Was funktioniert denn nicht? Und unser Ziel ist, und das ist das, wo ich meinen Kolleginnen und Kollegen alle sehr dankbar bin, zu zeigen, da guckt hin, da funktioniert es, guckt es euch an und dann gucken wir mal, dass wir so weitermachen und dann bleiben wir alle gemeinsam am Ball und bewegen uns.
Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist genau der Ansatz, die Haltung, dass wir einfach auf die guten Beispiele schauen, wo funktioniert, warum funktioniert es. Und was bringt es auch? Was bewirkt es auch? Dass wir einfach da den Blick drauf richten. Wir haben in unserem Podcast immer so eine kleine Rubrik am Ende, die nennen wir immer Vier gewinnt. Das sind so vier Tipps und es bietet sich heute an. Wir sind vier Personen auf der Bühne und die Weihnachtszeit naht. Da haben wir gedacht, dann darf sich jetzt jeder mal was wünschen. Allerdings, die besondere Herausforderung besteht darin, es darf nur ein Satz sein, maximal 10 Kommas, allerhöchstens. Und wirklich eure Vision, wie bekommen wir mehr Bewegung in den Schulalltag? Was ist da euer Ansatz, euer Wunsch?
Ich nehme die Tipps von Professor André und die von euch mit in alle Schulen in Rheinland-Pfalz, zeige das am 25. November als erstes und sorge dafür, dass bis Ende des Jahres alle Schulen das kennen.
Wunderbar, wir freuen uns auch schon drauf.
Ich finde es wichtig und das ist heute ein guter Auftakt, das ist ein gutes Setting hier, genau die Menschen, die zusammenkommen wollen, die zusammen etwas bewegen wollen im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns dort finden, dass wir uns austauschen, dass wir vorangehen, gar nicht so defizitorientiert gucken, sondern auf das, was möglich ist. Und dann mein wichtigster Tipp, einfach machen, weil im Tun werden sie merken, funktioniert gut, macht Spaß und dann bleiben sie dran und das wird sie auf jeden Fall motivieren. Das ist mein Appell.
Bei mir ist es auch relativ einfach. Mich verfolgt das Thema auch schon ultra lange. Und für mich war der prägendste Satz, Kinder, die auf dem Stuhl wackeln und sich bewegen und zappeln, die machen das nicht aus böser Absicht, sondern die machen das, um fokussiert und konzentriert zu bleiben, um mir als Lehrer besser zuhören zu können. Und diese Haltung, dieses Mindset hat mich wirklich nachhaltig geprägt, weil ich das immer dann mit anderen Augen gesehen habe.
Ich bin Grundschullehrer geworden, weil ich irgendwie das große Glück hatte, genau in dieser Altersklasse so ein bisschen in meinem Mindset stecken geblieben zu sein. Und diese Try-and-Error-Haltung, die diese Kinder haben, dieses einfach mal machen, scheiß drauf, ob ich mich zum Depp mache und was die anderen über mich denken, weil ich genau dieses Mindset in mir drin habe. Und bei allem, was so mit Bewegung, mit Bewegungspausen, mit so ein bisschen den Hampelmann-Machen zu tun hat, würde ich euch einfach gerne mitgeben, macht mal den Lehrer, den Erwachsenen in eurem Kopf aus, macht das Kind an und habt einfach Spaß, weil die, mit denen ihr es macht, die haben den Spaß dabei auf jeden Fall.
Das war Sportcast Move It RLP, ein Podcast des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz. Musik